So, mein Predigtthema ist heute, ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Wer hat das nochmal gesagt? Josua, genau. Bibelfeste Leute hier. Genau, so lade ich euch auch ein, eure Bibel rauszuholen. Und der Text steht, wo, weiß es jemand auch? Ende oder Anfang von Josua? Haha, sagen die meisten. Nee, ist am Ende. Ist am Ende. Ist nicht, als Josua angefangen hat, sondern als er fertig war mit seinem Dienst. Genau, ist Josua 24. Und ich lese Vers 14 und 15 mal nach der guten Nachricht. Also der Kontext folgender. Israel ist jetzt im verheißenen Land. Halleluja, endlich. Mose war ja der, der Israel aus Ägypten geführt hat, bis ans verheißene Land. Josua war dann der Nachfolger, der Israel quasi ins verheißene Land geführt hat. Mit vielen, vielen Kämpfen, mit vielen Aufs und Abs, nach einer langen Zeit der Wüstenwanderung und so weiter. Die Geschichten aus dem Alten Testament kennen wahrscheinlich die meisten. Und jetzt sind sie endlich im verheißenen Land und sie sind mit viel Strukturierung und Verwaltung und sowas zugange. Sie teilen die Stämme den einzelnen Gebieten zu und die Leitung und alles wird so ein bisschen strukturiert. Da gibt's lange Listen mit Namen und so. Vorher die Kapitel sind ein bisschen nicht so aufregend. Aber jetzt gibt's sowas wie eine große Volksversammlung und Josua gibt quasi nochmal sein Erbe weiter an das Volk und ruft sie auch auf. Kapitel 24, Vers 14 und 15. Darum nehmt nun den Herrn ernst und ehrt ihn, fuhr Josua fort. Dient ihm mit ganzer Treue. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und in Ägypten verehrt haben, und dient dem Herrn. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann entscheidet euch heute, wem sonst ihr dienen wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren im Land jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. Das ist der Vers, den Luther übersetzt hatte mit ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Ja, ist Josua als alter Mann. Und es ist faszinierend, wenn man jetzt mal an das Ende des Josua-Buches schaut und an den Anfang, dann stellt man fest, Josua ist ein Mann, der das, was er von Gott am Anfang gesagt bekommen hat, auch gelebt hat, sicher durch dick und dünn, aber am Anfang wurde ihm nämlich gesagt, Josua 1, Vers 7 und 8, die kennen viele, manche haben das auswendig gelernt, weil es so ermutigende Verse sind, dort wurde Josua am Beginn seines Dienstes gesagt, sei du nur stark und sehr fest, dass du darauf achtest, zu tun nach dem ganzen Gesetz, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du allenthalben weislich handeln mögest, wo du hingehst. Dieses Gesetzbuch soll nicht von deinem Munde weichen, sondern forsche darin, Tag und Nacht, dass du Acht gebest, zu tun nach allem, was darin geschrieben steht. Denn alsdann wird dir dein Weg gelingen, und du wirst weisheitlich handeln. Also, am Anfang des Dienstes wurde ihm gesagt, hier, Josua, Bibel, ne, also, so haben sie es noch nicht genannt, das Gesetz, ja, die Gebote Gottes, forsch darin, halt dich daran, jeden Tag, Tag und Nacht, ja, gib darauf Acht, und dann wirst du gelingen haben. Und so war dann auch das Leben von Josua. Er hat danach gehandelt, und er hat, wie gesagt, mit Siegen, aber auch mit Niederlagen, durch dick und dünn, so mit allem, was das Leben zu bieten hat, mit Eroberungen und mit Rückschlägen und allem drum und dran, hat er dran festgehalten und hat das Volk ins verheißene Land geführt. Es ist alles nicht so perfekt gelaufen, aber es ist gelaufen, so wie unser Leben auch. Das läuft auch nicht so perfekt meistens, aber es läuft. Und auch wir können in diesem Sieg vorangehen, den Jesus für uns erkämpft hat. Das Volk hat ja einen siegenden Gott erlebt, auch in allen Schwächen, die sie hatten und so. Die wussten ja auch nicht, wie sollen wir hier die großen Städte erobern mit unseren paar Leuten, unseren Nomadenvölkchen hier, wie sollen wir diese großen Stadtmauern durchdringen und so weiter. Aber Gott hat ihnen immer geholfen. Das Prinzip ist so einfach. Bleib dran, glaube, dann ist er auch da und dann hilft er dir, selbst wenn es mal schräge Dinge im Leben gibt, Niederlagen im Leben gibt, bleib dran. Und so ist dieser Satz, wenn Josua den spricht, ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Das ist nicht irgend so ein Satz, es steht ein ganzes Leben dahinter. Und ehrlich gesagt, das wünsche ich mir mal so, auch für mich, aber auch für euch, für jeden, dass wenn wir irgendwann mal alt sind, so alt wie Josua, der war da so 110 Jahre, habe ich im Kommentar gelesen. Also das war schon wirklich, er ist ja nicht mehr der Frischste, sondern so wirklich alter Mann, so alter Nomade da und Heerführer und alles. Und wenn er eben sowas weitergibt und dann eben auch die ganze, das ganze, sein Haus, es war Familie, es war bei ihm aber auch dann sicherlich noch die ganzen Leute, die mit ihm und seiner Familie gedient haben, seine ganze Hausgemeinschaft hat die gute Nachricht übersetzt, seine WG, also sozusagen alle Knechte und Mägde dabei, sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. Man wundert sich so ein bisschen, wenn die doch so viel jetzt schon mit Gott erlebt haben, warum die sich schon wieder für Gott entscheiden sollen und gegen die Götter. Weil das ist ja nun Gottes Volk und die haben sich doch schon für Gott entschieden oder etwa nicht. Die haben doch schon ihn erlebt in großen Zeichen und Wundern, gerade in diesen ganzen Schlachten. Es war ja was Handfestes, als dann die Mauern von Jericho fielen oder als sie den Jordan überquert haben. Das waren ja unglaubliche Geschichten. Das waren Leute, die haben das handfest quasi erlebt, beziehungsweise eben haben dann Kinder bekommen, denen sie das aber noch ganz frisch erzählen konnten. Man kann sich irgendwie schwer vorstellen, warum sollen die sich jetzt nochmal entscheiden, Gott oder die Götzen? Ist doch eigentlich völlig klar, oder? Diesem großen Gott, natürlich, dem wollen wir dienen. Und so reagiert denn auch das Volk, so, die sagen, ja, wir dienen dem Herrn, dann sagt der Josua noch, ha, ich weiß gar nicht, ob ihr dazu in der Lage seid, so ganz realistisch irgendwie, auch eine interessante Art, einen Aufruf zu machen, sagte, ich glaube, ihr seid völlig unfähig, so, und hat auch nicht ganz Unrecht. Die weitere Geschichte des Alten Testamentes wird es zeigen. Aber die Leute sagen, nee, wir dienen dem Herrn und wir dienen dem Herrn und sie entscheiden sich neu. Aber er legt ihnen wieder eben so eine Entscheidung vor. Ihr müsst euch entscheiden, zwischen Gott und den Göttern. Und das ist eine Entscheidung, die wir auch immer wieder treffen müssen. Selbst wenn wir uns einmal grundsätzlich für Jesus entschieden haben, das vielleicht in der Taufe festgemacht haben, oder wir sind irgendwo nach vorne gegangen und haben so ein Gebet gesprochen oder haben das vielleicht im Stillen getan und irgendwann jemand erzählt, wie auch immer das gelaufen ist. Irgendwann haben wir mal so diesen Weg mit Jesus, den ersten Schritt sind wir irgendwann gegangen. Bei manchen ist mehr reingewachsen, bei manchen war es eine dramatische Lebenswende. Das ist im Letzten egal. Aber irgendwann war mal immer so dieser erste Schritt mit Jesus. Und trotzdem stellt sich die Frage, wer regiert letzten Endes über mich und über mein Haus, über das, wo ich wohne, wo ich Einflussbereich habe. Und ich denke, das in unseren Tagen ist das was ganz Kritisches, weil zum einen haben wir alle sowas wie ein Privatleben. Das gibt's ja in anderen Kulturen gar nicht, so Privatleben, ne? Aber wir haben sowas. Wir sitzen allein in unserem Zimmer und allein mit unserem Computer oder Fernsehen oder was wir da so machen mit unseren Büchern oder unserem Telefon und wir können ganz viel alleine machen. Das ist so ein Faktor. Wir haben so ein Privatleben und ziehen uns oft auch ins Private zurück. Wer regiert denn da in meinem Privatleben, in meinem Haus? Wer regiert in meiner Familie? Wenn ich Familie habe, wenn ich einen Ehepartner habe, wenn ich Kinder habe, wer regiert in diesem Haus, wo ich lebe, mit den Menschen, die ich tagtäglich den ich tagtäglich begegne. Oder wenn ich Single bin oder in der WG bin, wer regiert in meinem Haus, in meiner Wohnung, mit mir und meinen Freunden, mit mir und meinen Mitbewohnern oder so? Wer regiert in meinem Haus? Ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn, sagt der Josua. Ist auch eine Vision, die wir haben können. Und ich denke, dieses Zuhause ist häufig umkämpft und was schlimm ist, wenn wir so ein Sonntagschristentum leben, dass wir sonntags sind wir in der Kirche und dann sind wir irgendwie fromm. Aber dann zu Hause, in unserem Haus, im Alltag, machen wir ganz andere Sachen, wie was wir in der Kirche machen, in der Gemeinde machen. Da reagiert auf einmal was ganz anderes. Und das ist schlimm. Leute damals in Ur auch, da hat man auch große Tempel ausgegraben und so weiter, da gab es großen Götzendienst. So. Gott holt ihn da raus. Und damit war auch klar, er gehört jetzt nicht mehr zu diesen Götzen, sondern er gehört zu diesem lebendigen Gott, der die Welt geschaffen hat, zu diesem ganz großen Gott, nicht zu diesen kleinen Figürchen und den Mächten, die dahinter sind, sondern er gehört jetzt zu dem großen Schöpfergott. Und aber immer wieder, auch im Alten Testament, tauchen dann diese kleinen Götzenfiguren auf. Die werden dann mal geschmuggelt und versteckt und die spielen anscheinend immer noch eine Rolle. Und das hängt damit zusammen, dass wir Menschen sind solche Gewohnheitstiere und selbst wenn wir eine radikale Lebenswende erlebt haben, da sind immer noch Sachen aus dem Alten, die sein können für Götzen, auch für uns. Damals, Alt Testament, da werden es irgendwelche Figürchen gewesen sein, irgendwelche Amulette, es werden aber auch bestimmte Sitten und Gebräuche gewesen sein, die zum Beispiel wieder zum Vorschein kommen, wenn jemand heiratet. Dann kommen auf einmal so alte Gebräuche zum Vorschein. Ich habe einmal eine Hochzeit erlebt, eine deutsche Christin hat einen indischen Christ geheiratet, der sich auch vor vielleicht 2 Jahren dann so entschieden hatte für Jesus. Und dann kam aber die ganze indische Familie, die Sippe, so, und die wollten dann eben mit der Braut diese indisch-religiösen Riten auch vollziehen. Und sie war total im Konflikt. Sie sagte, ja, ich irgendwie, das ist so Sitte da, das macht man halt so. Gleichzeitig war sie sich jetzt nicht sicher, was kann ich denn als Christ jetzt mitmachen oder nicht? Ist diese Henna-Bemalung an den Händen, was hat die überhaupt für eine Bedeutung? Also sie war total kurz vor der Hochzeit dann noch so in der Krise und musste sich entscheiden, ja, mache ich jetzt mit und wo sage ich, das kann ich als Christ nicht machen. So ganz praktisch stelle ich mir das auch im Alten Testament vor. Sie sollten ja, deshalb sollten die auch nicht so viel gar nicht heiraten, die Leute aus den anderen Völkern dort, weil das dann ganz praktisch wird, ne? Klar, da bringt die Frau ihr Köfferchen mit, was ist drin? Ja, das Fotoalbum von der Familie, da waren dann irgendwelche Kultgegenstände, die sie vielleicht als Braut noch so mitbekommen hat und so. Und hinter diesen Gegenständen ist eben auch eine Macht, vor allem wenn man diesen Gegenständen auch Macht gibt durch Bräuche, durch irgend so etwas. Ne? Wir können uns fragen, was haben wir vielleicht noch für Götzen in unserem Haus rumfliegen? Dinge, die aus dem Alten kommen, Dinge, die aus der Vergangenheit kommen. Wir können uns die Frage ganz offen stellen und das mag bei jedem, mag es was anderes sein. Was haben wir noch für Gewohnheiten, die aus Familie oder Kultur übernommen worden sind, die nicht mit dem Evangelium übereingehen und die eigentlich schon längst rausgehören. Aber vielleicht ist uns gar noch nicht aufgegangen, weil uns das immer so normal war, das zu machen. Oder vielleicht sind es auch Dinge, die uns irgendwie wichtig sind, die uns am Herzen liegen. Was nehmen wir denn da mal für Beispiele? Mal vielleicht was Exotisches, aber was echt auch binden kann. Vielleicht hat noch jemand Sachen vom Opa oder so, ne, so aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, irgendwelche militärischen Dinge, vielleicht sogar eine Waffe oder Kultgegenstände aus der Nazizeit. Die Nazis, das war ja eine Religion. Es war eine politische Bewegung, aber es war vor allem eine Religion mit einem Menschen, der zu Gott gemacht wurde, der verehrt wurde. Und es gibt einen Haufen Kultgegenstände in dieser Zeit. Und manch eine Sache fliegt vielleicht noch in unseren alten Schubladen oder Schränken rum, die schon längst auf den Sondermüll gehört. Auf den geistlichen Sondermüll, von denen man sich trennen muss. Und vielleicht ist da immer noch so eine Faszination, weil der Opa immer so begeistert von diesen Zeiten erzählt hat oder so. Es wird Zeit, sich von sowas zu trennen. Weil mit der Faszination kommt auch Gedankengut. Und das ist in der Regel kein jesusmäßiges Gedankengut. Dinge wie, dass Krieg vielleicht eine gute Sache ist, weil es ja sowieso zu viele Menschen gibt. Oder dass man die Menschen irgendwie einteilen kann nach Rassen oder so. Und solche Dinge gehören der Vergangenheit an, gehören auf den Müll. Ich sag das, weil wir hier in Deutschland leben und weil solche Dinge immer noch eine Rolle spielen können. Vielleicht ist aber auch was ganz anderes. Vielleicht hat man in der Familie immer mal gern das Horoskop gelesen oder so. Und dann hat man sich für Jesus entschieden und hat natürlich gesagt, ach, so Horoskop ist ja ein Unsinn, ja, jetzt lese ich die Bibel, ist viel besser, ewige Wahrheiten, als besser als so ein, was sich irgendeiner zurechtgesponnen hat. Aber dann kommt es in der Zeitung und vielleicht liest man es immer mal wieder so aus Neugier oder so. Und wenn man an sowas mal geglaubt hat, kann es immer noch sein, dass Einfluss auf einen hat. Und steht da irgendwas drin, dass einem irgendwie, was man heute muss man aufpassen, allzu aufgebrausten Menschen zu begegnen oder so. Ne? Und anstatt, dass man irgendwie nach biblischen Prinzipien lebt und irgendwie Frieden mit jedermann oder sowas, hat man dann irgendwie eine Angst und geht Leuten aus dem Weg, wo Jesus vielleicht möchte, dass wir gerade denen heute begegnen. So, wie viel Einfluss haben solche alten Dinge noch? Eine praktische Sache, zu der ich euch ermutigen möchte, ist auch einfach so Sachen wegzuwerfen. Wir haben sowieso, die meisten von uns haben viel zu viel Zeugs. Ja, so ein bisschen wegwerfen schadet eigentlich nie. Und auch mal so betend durch die Wohnung zu gehen und einfach auszumisten, was nicht mehr zum neuen Leben in Christus gehört. Das können zum Beispiel auch bei der Musik, damit, das ist gut, das fällt auch schwer wegzuwerfen, aber als ich mich entschieden habe für Jesus, habe ich dann irgendwann mal, ich wusste, was mache ich jetzt mit meinen Schallplatten? Da habe ich gedacht, okay, ich bete mal über jede einzelne. Mal gucken, was passiert. Und zwei Stück habe ich dann aussortiert. Die eine, das war so eine, ja, also ich sage jetzt nicht die Band, aber da war so ein Gitarrist, der rammte sich eine Gitarre in den Bauch und das Blut spritzte und so. Und das ist eine sehr bekannte Band. Aber auch tolle Musik, aber ich irgendwie merkte ich, nein, das geht jetzt nicht mehr mit dem Evangelium einher. Das ist so, weg damit, ne? Und die anderen von der Band auch gerade mit. Und ich habe es nie bereut, obwohl ich die Musik echt geliebt habe, aber ich habe es irgendwie nie bereut. Ich habe dann auch entdeckt, dass es ja schöne christliche Musik gibt. Und damals gab es noch nicht so coole wie heute, aber ich habe es mit der Zeit echt tolle Sachen entdeckt. Habe gemerkt, es ist viel besser. Und ja, manch ein Buch hat es nicht geschafft. So, es war gar nicht so viel, was ich mich, wovon ich mich trennen musste, aber es waren so ein paar Sachen und nein, bin ich froh. Möchte euch Mut machen, einfach aussortieren, mal beten über die Dinge, die man so in seiner Wohnung hat und die einen eben und wirklich auch sagen, hier, kann ich Gott dafür danken? Ist es was Gutes? Kann ich es zu seiner Ehre einsetzen? Und wenn nicht, was will ich dann eigentlich noch damit? Die Mülltonne hat viel Platz. Ja, wirklich, also auch wirklich, wie stark beeinflusst mich das? Zum Beispiel Heavy-Metal-Musik, das kann einfach Musik sein. Aber es kann auch ein Kult sein. Es gibt Heavy-Metal-Musik und es gibt einen Heavy-Metal-Kult. Es gibt Schlagermusik und es gibt einen Schlager-Kult. Ja, nicht nur böse Heavy-Metal, ne? Sondern das kann mit jeder Art von Musik sein. Ne? Hänge ich so sehr an dem blonden Bürschchen da, den ich vielleicht als Teenager schon verehrt habe oder so, ne? Dass der mich beeinflusst. Ne? Vielleicht vergleiche ich den am Ende noch mit meinem Ehepartner da so. Ne? Der alte Schlagersänger dort. Lieber mal weggeworfen. Ne? Oder habe ich mich mit gewisser Art von Musik immer in bestimmte Stimmungszustände versetzt, die nun auch nichts mit der Freude Christi zu tun haben, sondern die eher ins Gegenteil auch gehen, mich dunkle Gedanken gepflegt, einfach weg damit. Und oft mit den äußeren Dingen gehen auch die inneren Dinge eher weg, weil man sich entscheiden muss, grundsätzlich dafür oder dagegen. Das ist so ein Reinigungsprozess, der ist wunderbar. Und zudem ermutigt eben Josua, ihr müsst euch entscheiden, dient ihr dem Herrn oder dient ihr den alten Götzen. Das ist eine ganz praktische Sache damals gewesen für die Leute, darauf möchte ich hinaus. Die mussten eben ihre Götterfigürchen oder ihr Familienstückchen oder was sie da eben hatten, entsorgen. Dann redet er von den Göttern der Gegenwart. Jetzt war es ja so, die waren da bei den Amoritern im Land, die hatten sie ja irgendwie besiegt, aber die haben sie auch nicht völlig irgendwie vernichtet oder so, sondern die Leute gab es immer noch und die hatten natürlich auch eine Kultur. Und diese Kultur muss grauenvoll gewesen sein, sonst hätte Gott nicht gesagt, dass sie diese Leute auch vertreiben und vernichten können. Es muss ein Übel für die ganze Welt gewesen sein. So erkläre ich mir das, so stelle ich mir es vor. Also es war eine gute Sache, dem ein Ende zu bereiten, so schrecklich das auch ist und so kämpferisch das sein musste in der Zeit des Alten Testamentes. Ich bin froh, dass wir im Neuen Testament leben, wo das alles anders läuft. Aber da waren jetzt diese Leute und da waren eben aktuelle Kulte, Feste, Kultur und die war eben dann von diesem üblen Volk geprägt. Und das ermutigt uns auch heute zum eigenen kritischen Blick auf unsere Kultur. Das ist gar nicht so leicht, weil wir alle Teil von unserer Kultur sind. Manchmal kriegt man es hin, wenn man ins Ausland geht und lernt da bestimmte Sachen und dann kommt man wieder zurück nach Deutschland und fragt sich eigentlich, hey, warum machen wir das eigentlich hier so, ne? Warum zum Beispiel, dann geht man ins Ausland und wird eingeladen zum Essen. Sofort quasi. Und die Leute überschütten einen mit Gastfreundschaft. Und dann kommt man hier und fragt sich, wie viel Ausländer habe ich eigentlich schon mal zum Essen eingeladen? Ne, wie gastfreundlich bin ich eigentlich? Man merkt auf einmal, und da liest man in der Bibel, dass Gastfreundschaft eine wichtige Sache ist, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, ganz klare Gebote, das zu machen. Dann fragt man sich auf einmal, hey, kann es sein, dass das ein Schwachpunkt meiner Kultur ist? Und will nicht Gott mich dahin führen, dass ich zum Beispiel auch gastfreundlicher bin, dass ich mein Haus aufmache für Leute? Ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Wieder ganz praktisch. Mach es auch für Leute. Lassen wir uns nicht so von unserer Kultur so einschränken. Als Deutscher macht man das nicht. Oder so. Da muss man als Deutscher muss man immer erst seine Wohnung picobello haben, bevor man mal jemanden einladen kann. Wer hat das denn eigentlich erfunden? Die gute Stube, so, das kommt von früher, ne? Ich weiß nicht, so ein kultureller Wert. Da gab's Wohnzimmer, ich meine, das ist ja heute unglaublich. Ich habe mal eins gesehen, so im alten Haus, da gibt's Wohnzimmer, wo dann auf den Sofas und so weiter überall so Decken drüber sind, weil man dieses Wohnzimmer irgendwie nur benutzt, wenn man Gäste hat, dann deckt man die Decken auf und dann ist alles picobello natürlich sauber und auch noch nicht mal verstaubt. So, was soll man dazu sagen? Ja, es ist heute nicht mehr so gang und gäbe, aber so die Grundidee, es muss alles picobello sein, wenn ich mal jemanden einlade, ist immer noch da. Kann man ja mal in Frage stellen. Sowas. Ob das nicht zu Kosten auch der Gastfreundschaft geht. Ja, wovon soll ich sprechen, wenn ich über unsere Kultur spreche? So viele Dinge gibt's. Wir brauchen einfach Gottes Geist, der uns zeigt, was ist Jesus-mäßig, was ist Gott-mäßig und was ist in unserer Kultur auch einfach schräg und entspricht nicht dem Evangelium. Was können wir nutzen in unserer Kultur fürs Evangelium? Was widerspricht ihm? Und wo müssen wir andere Werte und so weiter leben, andere Kultur entwickeln? In letzter Zeit fällt mir auf, dass die Menschenwürde so am Bröckeln ist. Ne? Es gibt zwar viele Leute, die setzen sich dafür ein, auch nicht nur Christen, und sie ist fest verankert in unserem Grundgesetz, aber immer wieder geschehen so Dinge, die Menschenwürde bröckeln lassen. Die Idee Gottes, dass jeder Mensch einzigartig ist und in seinem Ebenbild geschaffen ist und deshalb auch wertvoll ist, also wirklich jeder Mensch, dass da Dinge bröckeln. Also es geschehen Dinge, dass Abtreibungen leichter werden, es geschehen Dinge, dass Tötungen, also in bei Sterbehilfe, dass das leichter wird und so weiter. Es ist auch so, dass oft in Filmen oder in Humor, in Comedy, gibt's sowas, das gute Comedy ist einfach lustig, weil es sich lustig macht über gewisse Dinge, die auch lustig sind und, sagen wir mal so, derjenige sollte auch selber drüber lachen können. Ja, aber es gibt dann auch so eine Comedy, die ist irgendwie so menschenverachtend, da wird mit Schadenfreude gearbeitet, da wird nur unter der Gürtellinie gearbeitet und letzten Endes wird der Respekt vor den Menschen nicht gewahrt, sondern der Witz besteht dann irgendwie darin gerade, dass man diese Schranke durchbricht und da wünsche ich mir einfach, dass wir besseren Humor haben, so, ne? Also das Leben ist echt lustig so und ich meiner Meinung nach enthält auch die Bibel viel Humor und auch Jesus hatte Humor, ne? Gibt es Kaisers, was Kaisers ist und so. Das ist ein bisschen witzig, ne? So, da guck doch mal, was auf der Münze drauf ist, ne? Und da gibt's ihm doch. Und viel Humor in der Bibel, so, ne? Bis hin zu Josua, ne? Ey, wem wollt ihr dienen? Gott oder den Menschen? Gott oder den Göttern, ne? Ja, wir dienen Gott. Seid doch völlig unfähig dazu, ne? Das könnt ihr weiterlesen, ne? Es geht es so weiter. Wenn man sich das mal ausmalt, wie er denn so den Leuten geredet hat, hat es auch was Witziges, ne? Die so, nein, wir schaffen das schon. Und dann, ja, es ist ein bisschen hart, aber die weitere Geschichte zeigt, es ist nicht so leicht, es zu schaffen. Aber wo bleibt der Respekt, wo bleibt die Würde vor den Menschen? Dann gibt's auch so Sachen, die sind so absolut pessimistisch, dass einfach jegliche Hoffnung und jegliche Würde auch fehlt. Da gibt es Filme, wo einfach der Tod als quasi Bagatelle dargestellt wird. Oh, und das passiert dann mal. Es soll dann auch noch witzig sein, wenn einer stirbt und so. Ist kaum zu glauben, aber... Und das ist dann auch so tricky gemacht, dass man fast drüber lacht. Und doch merkt, eigentlich ist es totaler Mist, was hier dargestellt wird. Völlig respektlos. Ja, da sind wir schon beim Thema Fernsehen. Also ich gib's euch heute, ne? Ich predige gegen alles Mögliche. Das Fernsehen ist ja total toll eigentlich. Es ist eine geniale Erfindung. Irgendwo in Südafrika findet ein Fußballspiel statt. Wir drücken heute um 4 einen Knopf und können dieses Spiel sehen. Das ist unglaublich eigentlich, wenn man sich das mal vor Augen malt, was dadurch alles möglich wird. Was wir für Dinge sehen können, weltweit und Dinge, die wir noch nie gesehen haben, ne? Die Außerirdischen und was weiß ich, also alles, wir können das alles per Knopfdruck sehen. Ist unglaublich, also ganz zu schweigen vom Internet. Also wir haben da Möglichkeiten, die sind also eine Geschichte der Menschheit einfach einmalig. Ja, aber der durchschnittliche Hesse, ich habe mal nachgelesen, schaut 200 Minuten ungefähr am Tag Fernsehen. Die Mathematiker wissen, das sind über 3 Stunden. Über 3 Stunden ist die durchschnittliche Zeit, das wird ja gemessen, da wird ja relativ viel erforscht, was gucken die Leute, wie viel Fernsehen und so, was der durchschnittliche Hesse am Tag Fernsehen guckt. So, gut, dann ziehen wir nochmal die halbe Stunde ab, wo der Fernseher lief, während er sich was in der Küche zu essen gemacht hat oder so. Aber sind es jetzt immer noch knapp 3 Stunden. Die Spitzenreiter des Fernsehkonsums in Deutschland sind die über 55-jährigen Berliner. Im Schnitt 333 Minuten am Tag. Wir fragen uns manchmal, wo sind die geistlichen Väter und Mütter unserer Nation? Ja, ist offensichtlich, wo die sind, ne? Gucken Fernsehen. Und warum sind so viele Menschen so übergewichtig? Ja, und all diese Dinge. Also, es hängt alles irgendwo damit zusammen. Aber wie gesagt, das Fernsehen ist ja an sich nichts Schlechtes. Es ist nur einfach was, was uns leicht in so eine Unfreiheit bringen kann. Ja? Wie eigentlich jedes Medium. Ich meine, man kann auch von Arztromänchen abhängig werden oder eben vom Internet, das ist ja nun der neueste Problem, dass viele Leute da schon abhängig von geworden sind. Also es sind ja alles tolle Sachen, was können wir alles Tolles damit machen? Aber dann, jeder muss prüfen, bin ich noch frei im Umgang damit? Bin ich in der Freiheit von Jesus drin im Umgang damit? Kann ich Gott danken für das, was ich da sehe? Kann ich mit anderen vielleicht zusammen ein Fußball gucken? Ist ja auch was Tolles in aller Freiheit. Oder bekommt das Ganze irgendeine Art Gewalt über mich? Also eine Frage, die man sich mal stellen kann, ist, hilft mir das Medium, die Realität besser zu verstehen und zu gestalten? Oder benutze ich das Medium, um in eine Scheinwelt zu fliehen, um mich aus dieser Welt irgendwie zu verdünnisieren, obwohl Gott mich hier gebrauchen möchte? Kann so ein Kriterium sein. Das Fernsehen kann einem helfen, die Welt besser zu begreifen. Neue Doku gesehen über türkische Leute in Deutschland, das war so interessant. So, heute gehe ich da nach Niedergirmes und irgendwie, ich glaube, dass diese Doku hat mir geholfen, Dinge besser zu verstehen. Aber man kann auch flüchten aus dieser Welt. Gerade mit seinem Computer oder kann es nutzen zur Kommunikation und Menschen mit Menschen kommunizieren. Aber man kann auch in eine Scheinwelt flüchten. Und das, obwohl Gott uns hier gebrauchen möchte. Wir sagen, wo sind denn die Mitarbeiter in der Gemeinde? Wo sind sie, die Missionare und die alles so, ne? Ja, am Ende hocken die nur vorm Computer. Zumindest einige. Ich möchte mal Mut machen, den eigenen Fernsehkonsum nochmal, oder Medienkonsum, Internet, vielleicht ist beim einen oder anderen das Radio oder so, ist egal, den eigenen Medienkonsum mal kritisch zu betrachten. Eine Sache ist, dass man sich, ein ganz praktischer Tipp, mal selber filmt, wenn man fernsieht. Sonst mal aus Versehen passiert. Aber was heißt aus Versehen? Wir haben mit den Kindern, als sie noch so klein waren, haben wir immer Sandmännchen geguckt, ne? So das typische Sandmännchen-Ritual. 10 Minuten Sandmännchen und dann ins Bett. Und irgendwie fanden wir das so süß und dann haben wir gedacht, ja, wir filmen das mal mit der Digitalkamera. Und wir haben uns dann nur schief gelacht. Ein Freund von uns war mit dabei, der hat sich nur schief gelacht, weil man sieht beim Fernsehgucken dermaßen dämlich aus. Und ich habe auch mal gehört, dass das Gehirn beim Fernsehschauen arbeitet es weniger, als wenn man zum Beispiel schläft. So, es gibt weniger Gehirntätigkeit, als wenn man schläft. Geschweige denn, wenn man liest oder so, ne? Und dann, als wir das gesehen haben, haben wir dann gedacht, okay, wir ändern das, wir ersetzen das durch Vorlesen, dass das Gehirn wieder mehr in Schwung kommt. Und das haben wir nie bereut, auch wenn Vorlesen anstrengender ist, wie Sandmännchen gucken, obwohl, es kommt drauf an. Genau, man kann auch mal versuchen, ohne Fernseher zu leben. Das geht. Wir haben das am Anfang von unserer Ehe gemacht und dann zwischendrin hatten wir einen und dann seit einigen Jahren haben wir mutig den Fernseher bei eBay reingesetzt und jemand hat ihn für 10 Euro noch gekauft. Glaubt es nicht. Den hatten wir selber mal geschenkt bekommen und dann noch für 10 Euro wieder verkauft. Und das ist schon eine Umstellung, wieder auf Nicht-Fernsehen. Aber man muss es einfach mal ausprobieren. Es ist eigentlich toll, weil man hat ein bisschen mehr Zeit, bis zu 3 Stunden am Tag, je nachdem, wie man das so vorher betrieben hat. Man kann also dann Dinge machen, die man vorher nicht machen konnte. Und man kann ja auch viel schauen. Man kann sich DVDs ausleihen und dann gezielt den Film gucken, den man auch schauen will. Man kann, wenn man Internet hat, man kann dann da klicken und sich alles Mögliche inzwischen anschauen. Aber man hat halt die Kontrolle. Man schaut wann man es will und was man will. Und zappt nicht so darum. Ist toll. Möchte mal Mut machen, das auszuprobieren. Probier es aus. Und ja, vielleicht ist es ja eine gute Sache. Ja, weil es kann alles leicht zum Götzen werden. Beim einen ist es sein eigenes Auto, beim anderen ist es eine lange gepflegte Familientradition oder ein Hobby, was uns gefangen nehmen kann. Frage ist immer, kann ich es in der Freiheit Christus genießen oder nimmt es mich gefangen? Und wenn es mich gefangen nimmt, dann ist es wie so ein Gott der Amoriter. Es ist etwas, was aus der Kultur kommt, in der man lebt. Etwas, was vielleicht auch toll ist und schick ist und was Neues, aber es nimmt einen gefangen. Nichts soll uns gefangen nehmen, sagt Paulus. Alles, ich darf alles, aber nicht alles nutzt. Nichts soll Macht über mich haben, nichts soll mich gefangen nehmen. Das Ziel ist die Freiheit. 1. Korinther 6 war das, wer es nochmal nachlesen will. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Jesus hat auch ganz drastisch geredet über diese Dinge und sagte, wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, reiß es aus und werf es von dir. Hat Jesus wirklich gesagt, ja, Matthäus 5, 29. Ich glaube nicht, dass wir uns irgendwelche Augen ausreißen sollen, aber es ermutigt zu radikalen Maßnahmen, um sich von Dingen zu trennen. Und es könnte eben mit dem Fernsehen oder dem Internet so sein, dass man sagt, ich möchte das mal von mir werfen. Throw away your television, gibt's auch so ein Lied. Time to make this clean decision. Okay. Wie gesagt, kann ja auch verkaufen, wer es harmloser mag. Aber man könnte es mal tun. Man könnte es mal tun. Wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, hau sie ab und wirf sie weg. Sehr drastische Maßnahme. Ich glaube nicht, dass es wörtlich gemeint ist, sondern dass eine sogenannte Übertreibung ist, ein stilistisches Mittel, mit dem Jesus etwas deutlich machen will. Aber was er eben deutlich machen will, ist, dass man durchaus mal radikale Maßnahmen ergreifen darf und soll, um bösen Dingen zu entkommen. Wem will ich folgen? Den Göttern der Vergangenheit, den Göttern der Gegenwart oder dem lebendigen Gott? Wir müssen uns entscheiden. Das Zweite ist, ich möchte noch Mut machen, etwas zu haben, was einem bei den täglichen Entscheidungen hilft. Nämlich eine Vision für das eigene Haus. So wie Josua hatte. Ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Das war auch eine Art Lebensvision, was er auch versucht hat zu leben. Eine Vision ist was man sieht. Wie eben diese prophetischen Eindrücke so. Ist etwas, was man sieht. Und da haben wir ein ganz großes Potenzial durch das, was Gott uns gegeben hat, was beschrieben wird in Apostelgeschichte 2, ist die alte Verheißung, wo sich die Propheten schon nach gesehnt haben. Und ich schlage es doch nochmal kurz auf hier, dass ich es jetzt nicht wörtlich zitieren kann. Genau, Apostelgeschichte 2, in der, wo Petrus beschreibt, was denn nun an Pfingsten hier läuft. Die Leute sind nicht betrunken, sah wohl danach aus, sondern es bricht an, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, werde ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Männer und Frauen Israel werden zum Propheten. Alte wie Junge haben Träume und Visionen. Also dieses prophetische Element, was im Alten Testament auf die Propheten quasi beschränkt war und auch auf die Könige, dass man Dinge sehen kann, das wird hier gesagt, gilt jetzt für alle Menschen, im Zusammenhang mit klar, alle Menschen natürlich, die vom Heiligen Geist erfüllt werden, die Jesus nachfolgen wollen. Das heißt, ich kann Gott bitten um eine Vision für mein eigenes Haus. Ich kann da mal drüber beten, mir vielleicht eine Stille nehmen und bitten, Herr, schenk mir so eine Vision für mein eigenes Haus, wie Josua sie schon hatte. Wie soll denn mein Haus aussehen, wenn es ein Haus des Segens sein soll, meine Familie, eine gesegnete Familie, wie soll das aussehen? Und ich glaube, dass Gott uns auch jetzt nicht nur so ein paar Ziele schenken kann, das funktioniert, ne, wir möchten gerne täglich in der Bibel lesen oder so, ist schon nicht schlecht, aber sondern eine Vision, wie könnte mein Familienleben, wie könnte mein WG-Leben, wie könnte mein Leben als Single aussehen, wenn es wirklich so total Gott verherrlichen würde im Alltag. Wie könnte mein Haus erfüllt werden mit Gottes Gegenwart? Wie lebe ich zu Hause meinen Glauben? Wie lebe ich ihn mit den Kindern oder mit dem Ehepartner? Der John Maxwell hat mal gesagt, das, was wir Tag für Tag machen, entscheidet über unseren Erfolg. Es sind oft die kleinen Entscheidungen, Tag für Tag, die uns dem großen Ziel näher bringen. Aber da hilft eben so eine Vision, so eine große Vision. Gott hat mir das irgendwann mal geschenkt, war auch sehr unzufrieden, wie es zu Hause läuft, so mit kleinen Kindern immer so stressig und so. Und irgendwann konnte ich mal so ein inneres Bild sehen, wie wir so als Familie quasi zusammen Gott dienen, so, ne? So ein paar kurze Szenen habe ich so gesehen. Und das hat mich so inspiriert, dass ich dadurch sofort in der Lage war, auch ein paar Dinge zu ändern. Also eine Sache ist, wirklich Dinge zu wollen, aber das andere ist, wo kommt die Kraft her? Ich glaube, dass Gott uns solche Visionen schenken kann. Wenn wir Mut machen, malt doch ruhig mal was auf oder beschreibt einen kleinen Text oder malt Symbole oder was auch immer euch hilft, macht eine Mindmap oder so. Wie könnte mein Zuhause, meine Familie, wie könnte das aussehen? Lass dir von Gott eine Vision schenken. Sei inspiriert durch andere, wo du siehst, die leben so, wie ich gern leben möchte. Es gibt zwei Reaktionen, wie man darauf reagieren kann. Das eine ist mit Neid, das ist Sünde. Das andere ist, man sagt, okay, wie der lebt, das soll mich inspirieren. So möchte ich das auch machen. Wie der sein geistiges Leben lebt oder Familienleben lebt oder Single-Leben lebt, so möchte ich das irgendwie auch machen, so ähnlich. Und das ist dann auch schon so eine Vision, ne, die vielleicht durch einen Bruder, durch eine Schwester kommen kann. Ja, ich habe auch die Vision für Gemeinde, dass Gemeinde ein Ort ist, wo wir zugerüstet werden, das eben zu leben. Auch, dass der Glaube eben was ist, was man mit nach Hause nehmen kann. Sowas Konkretes. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Kindersegnung. Ich habe mir im Vorfeld viel Gedanken gemacht, wie können wir das irgendwie noch aufwerten. Weil bisher, wir hatten immer die Babys nach vorne genommen, haben die dann gesegnet, dann haben die noch eine Kerze bekommen und also die Familie und noch eine Urkunde mit dem Segnungsvers und das war's dann. Ich habe mir überlegt, das ist irgendwie, das könnte man auch besser machen. Und dann war ich auf einem Kongress und die haben dann erzählt, wie sie es machen. Und dann habe ich einen Pastor angerufen, wo ich weiß, der macht das noch ein bisschen ausführlicher. Habe gesagt, was machst du da? Na, hat er was erzählt und ich habe es dann auch versucht. Hat er dann das Baby genommen und so einmal durch die Gemeinde getragen. Ne? So jedes Mal durfte so gucken, ne? Und so. Einfach, dass die Gemeinde so einen Bezug bekommt zu dem Baby. Das ist auch nicht nur ein Familienbaby ist, sondern auch ein Gemeindebaby. Dass auch die Gemeinde Verantwortung hat, Vorbild zu sein und so weiter. Dann haben die noch ein Buch bekommen, wie segne ich meine Kinder. Also nicht nur, dass wir dann irgendwie die Kinder segnen so, ne, und das war's dann, sondern wie segne ich als Vater, als Mutter mein Kind so, ne? Dass die Idee praktisch in den Alltag kommt, ins Familienleben rein. Also hoffe ich, dass Gemeinde mehr und mehr so ein Ort wird, wo wir auch so eine Zurüstung bekommen für unser Glaubensleben zu Hause. Und es ist ja super, dass ihr auch Hauskreise habt. Ich möchte auch die neuen Leute ermutigen hier, wenn ihr jetzt Dinge auch umsetzen wollt, geht in so einen Hauskreis. Da wird dann auch, wenn die Sachen konkret, ne, so Brücke zum Alltag, haben wir das mal genannt bei uns in der Gemeinde, der Hauskreis. Also habt eine große Vision, fang klein an. Die Entscheidung für oder gegen irgendwelche Einflüsse von Götzen und Göttern ist oft eine Entscheidung, die wir Tag für Tag im Alltag treffen. Dafür brauchen wir Kraft. Das kann so eine große Vision schenken und vielleicht ist uns auch der Josa heute ein Stück weit so ein Vorbild. Ich denke, wir brauchen da auch dieselbe Radikalität und Entschiedenheit, die der Josua hier nochmal von den Leuten einfordert. Jetzt, wo es ihnen gut geht, wo sie im verheißenen Land sitzen, wo alle Ziele erreicht sind, da fängt es an, in so einer Situation, da können wir geistlich schlapp werden und wieder anderen Einflüssen Raum geben. Wenn wir so im Kampf sind, dann wissen wir irgendwie, okay, ich brauche den Herrn, ja, sonst geht gar nichts, ne? Dann beten wir Stoßgebete und so weiter, sind wir irgendwie verbunden mit Jesus. Wenn alles so glatt läuft, wenn wir da sind, wo wir sein wollen, dann müssen wir aufpassen, dass wir an Jesus dranbleiben, uns entscheiden immer wieder neu für den lebendigen Gott gegen die toten Götzen. Okay. Ja, möchte Mut machen, das auch konkret zu machen. Vielleicht, dass man, wenn jemand was klar geworden ist, ich will heute eine Entscheidung treffen, dass man nachher noch hingeht hier zu diesem Gebetsteam, was sie gibt, und sagt hier, ich möchte es mit jemandem zusammen machen, dass da auch jemand ist, der vielleicht auch nächste Woche nochmal nachfragen kann, na, wie ist es denn gelaufen? Das wäre doch was. Oder im Hauskreis eben sowas zu machen, sagen, ich möchte mich entscheiden, neu für Jesus, gegen das und das und das, was ich vielleicht aus meinem alten Leben noch mitgebracht habe oder was mich geprägt hat. Und ihr dürft mich nächste Woche fragen, wie es gelaufen ist. Ja. Und dann mit ganz viel Gnade, wenn jemand fällt, es gibt immer eine Chance aufzustehen.